Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich will nicht zu Audi, weil die mir nicht garantieren können, dass ich in einem guten Auto sitze. Dann go off, fuck off, nimm dir Mercedes, nimm dir Red Bull. Wenn du dir Mercedes nimmst, dann sitzt du nach spätestens 2 Jahren meiner Meinung nach komplett ohne Sitz da und hast ein Riesenproblem. Oder du gehst zu Red Bull, wo du dir deine komplette Karriere zerstörst, weil du ein zweiter Fahrer bist und neben Verstappen komplett aus dem Leben gefickt wirst. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist an der Zeit, Perke, für eine wunderschöne Donnerstags-Episode. Kein Race Weekend, einfach nur wunderbare News, Klatsch und Tratsch, F1-Gerüchteküche. Unsere besten Episoden, Perke, die sind heute wieder am Start. Und wir haben einiges an guten Spice drin in dieser Episode. Und natürlich auch ein paar klassische News aus der Welt der Formel 1. Fangen wir, würde ich sagen, direkt mit der größten News an. Perke, was gibt's Neues in der Welt der Formel 1?
Ja, in Miami erleben wir unser blaues Wunder, würde ich mal sagen. Denn der Ferrari wird jetzt habe ich ja hier einen Punkt direkt geskippt. Den ersten Punkt direkt geskippt, aber das ist völlig egal. Ferrari wird bläulich in Miami. Das schiebe ich jetzt einfach mal vor. Es wird bläulich, also der Ferrari wird jetzt nicht komplett blau. Das wird nicht passieren, müssen wir uns nichts vormachen. Es wurde auch gesagt, Shades of Blue, also nur so kleine Akzente in Blau wird der Ferrari haben. Aber ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Und der Rennanzug von Ferrari wird auch blau. Und ich stell's mir geil vor. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie dieses Rot mit dem Blau harmonieren wird, aber ich stell's mir einfach geil vor, dieser Ferrari mit blauen Akzenten.
So, Perke, und willst du jetzt dann vielleicht auch unseren ersten Punkt mal erwähnen, warum tatsächlich wir das Blau überhaupt haben?
Kann ich machen, denn HP wird neuer Titelsponsor. Das Technikunternehmen ist es ja, ein Technikunternehmen. Mein Drucker ist zum Beispiel von HP. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht funktioniert er ja mal demnächst jetzt mit dem neuen Sponsoring bei Ferrari. Vielleicht funktioniert ja dann auch mein Drucker mal auf wundersame Art und Weise. Ich hoffe es. Aber HP wird neuer Titelsponsor. Ich glaube, wie wird es heißen? Scuderia Ferrari HP wird das, ja, Team, meine ich,
soweit
heißen.
Ich weiß, ja. Und vom Umfang her, soll das Ganze ungefähr so sein wie Oracle Red Bull Racing. Also es ist wirklich nicht nur hier jetzt so einfach so ein neues Sponsorship. Wir reden hier von einem richtig, richtig fetten Deal für Ferrari. Der wirklich ordentlich was an Kohle mitbringt. Genauso wie dieser Deal mit Oracle und Red Bull damals. Also hier geht es wirklich um sau viel Kohle, die Ferrari dadurch zur Verfügung gestellt bekommt. Und ja, HP Hewlett-Packard wird damit auf dem Auto sicherlich sehr visuell platziert werden. Ich habe ein bisschen Sorge. Und zwar, wenn das Auto dieses Shades of Blue hat, stelle ich mir das richtig geil vor. Aber was ich unglaublich scheiße fände, wäre einfach dieses fette blaue HP-Logo irgendwo auf das Auto geklatscht.
Ja, nee, das wäre nicht
dieses,
geil.
Diese Livery ist so perfekt harmonisch miteinander. Diese gelb-weißen Streifen an der Seite, das Rot, es passt einfach. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst dann so ein fettes blaues HP-Logo. Nein,
das bekommen wir auf jeden Fall. Es wurde ja, glaube ich, schon gesagt, dass das HP-Logo auf dem Auto und auch auf dem Rennanzug präsent sein wird.
Ja, aber das HP-Logo könnte theoretisch auch in weiß gemacht werden, damit es besser in die Livery reinpasst.
Das wäre schon wieder cool.
Das wäre besser und das würde auch passen, aber dieses blaue HP-Logo, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich finde, es würde gar nicht dazu passen. Und deshalb mit diesem Shades of Blue, wenn man es einarbeitet in die Livery, okay, aber einfach nur dieses Logo drauf zu platzieren und dann zu sagen, ey, wir lassen es so, das wird nicht funktionieren, das wird richtig scheiße aussehen. Das ist so meine Sorge daran.
Das wäre schrecklich. Ich hoffe, sie kriegen es eingearbeitet. Weil, wie ich gesagt habe, es wurde ja schon bestätigt, dass das Logo auf jeden Fall, also logisch ist ja auch Titelsponsor, das Logo wird natürlich präsent sein auf dem Auto, auf dem Rennanzug. Ich hoffe auch, sie bekommen es gut eingearbeitet, weil plump das Logo, ich finde das Logo generell schon nicht so schön, sage ich ganz ehrlich. Ich finde das Logo von HP jetzt generell nicht so schön und dann soll es wenigstens nicht das wunderschöne Auto zerstören komplett, wenn da nur so ein blauer Kreis drauf ist. Das wäre schon nervig.
Ja, und das Ding ist, Perk, du musst ja auch mal bedenken, das ist ja ein Multi-Year-Deal wahrscheinlich.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, nächstes Jahr hast du dann so Car-Livery, Car-Launch und du kriegst so eine richtig geile Livery präsentiert und auf einmal siehst du dieses fette, blaue HP-Logo da, diesen Kreis, Alter. Wie enttäuschend müsste das einfach sein wieder. Also,
das wäre unfassbar schrecklich.
Weil das Ding ist, das Oracle zum Red Bull passt ja mit dem Rot zu diesem dunkelblau-lila Ton. Also das passt ja, aber so dieser wirklich, es ist ja ein helles Blau, das HP-Logo. Ja. Dann zu diesem Rot, ey, das muss richtig gut eingearbeitet sein. Ich hoffe, die haben sich da was Ordentliches einfallen lassen und sind jetzt nicht so, komisch unterwegs gewesen wie manch anderer Livery-Designer, wie ein Haas in Austin oder ein Williams in Austin oder so. Also hoffen wir mal, dass die was geschafft haben.
Die werden sich schon Gedanken gemacht haben, denke ich mal. So, gehen wir zu einem zu zwei der größten Konkurrenten von Ferrari, würde ich mal sagen. Und erwähnen einfach mal kurz, was da in einer Woche auf uns zukommen wird. Nämlich Mercedes und McLaren haben schon abgekündigt, dass sie Upgrades in Miami bringen werden. Ich bin gespannt, ob in der nächsten Woche noch bekannt wird, was genau es für Upgrades sein werden. Dann reden wir natürlich noch mal in der Pre-Weekend-Show von Miami drüber. Aber jetzt erstmal haben wir nur die Info, Mercedes und McLaren kommen auf jeden Fall mit Upgrades nach Miami. Was das Ganze noch spannender machen wird, denn McLaren war ja jetzt schon sehr competitive, auch in China. Und Mercedes hat ja auch in Form von Hamilton zumindest in nassen Bedingungen Leistung gezeigt in China. Wird gespannt, ob Mercedes es zumindest näher ranschieben wird an den Rest des Feldes und ob McLaren damit noch näher ranrücken kann an Ferrari. Werden wir aber erst in anderthalb Wochen sehen.
Ja, also das Ding ist, also wenn irgendein Team Ferrari gefährlich werden könnte, dann wäre es eher McLaren. Ich sehe Mercedes auch nicht als Top-Team an. Es tut mir leid, Mercedes ist für mich kein Top-Team. Mercedes ist für mich ein Mittelfeld-Team inzwischen geworden.
Na, das,
weil sie
ist
stehen
frech.
Einfach,
das ist frech.
Ja, aber Perke, es ist so. Sie stehen nun mal an fünfter Stelle in der Reihenfolge. Okay, 4,5, wenn du Alonso nur als Einzelnen zählst und Stroll da rauslässt. Aber realistisch gesehen ist es aktuell so. Du hast Red Bull, dann hast du Ferrari, dann hast du McLaren, dann hast du den Aston Martin von Fernando Alonso und dann hast du Mercedes.
Für mich beginnt das Mittelfeld nach Mercedes.
Aber Perke, das sind fünf Teams.
Ich weiß, das ist sehr komisch dieses Jahr in der Formel 1. Aber
ja,
für
aber
mich hast du
kann
fünf
ja kein
Spitzenteams
sein nach fünf Teams.
Für mich hast du fünf Spitzenteams, eins, was natürlich alles überragt mit Red Bull. Dann hast du so ein Mittelfeld, wo Williams, obwohl Williams ist eher unten dieses Jahr, wo du Haas drin hast, wo du Racing Bulls drin hast. Das ist ein sehr kleines Mittelfeld, ja.
Und ja, wie gesagt, das funktioniert drei nicht, Mittelfeld ab P5 zu machen erst oder ab P6. No, das funktioniert nicht. Weiß Mittelfeld nicht. Ist die Mitte vom Feld, nicht erst ab P5 abwärts. Also das ist halt so, weißt du, deshalb, Mercedes ist, wenn du einfach das Feld anguckst, theoretisch gesehen im Mittelfeld drin. Sie sind der Anführer des Mittelfelds, aber sie sind halt auch nicht mehr so nach dem Motto. Und davor ist halt ganz klar für mich getaktet, definitiv McLaren, Ferrari, Red Bull. Und halt kommt immer drauf an, wie der Aston Martin mit Fernando performt, auch in Fernando Alonso. Also es ist für mich schmerzhaft, zwar es zu sagen irgendwo, auch aus deutscher Sicht, weil es halt ein deutsches Team ist, aber die deutsche Brille wieder aufgezogen. Mercedes ist halt aktuell bei weitem nicht so gut, wie sie es mal waren. Und rein von der Positionierung her stehen sie aktuell im Mittelfeld für mich.
Na, für mich ist Mercedes immer noch ein Top-Team. Sag ich, wie es ist. Es gibt aber für mich dieses Jahr kein richtiges Mittelfeld. Es gibt für mich kein richtiges Mittelfeld. Klar, als Top-Team müsstest du auch mal mehr gewinnen als das letzte Rennen in 22 in Brasilien. Das ist mir schon klar, dass du vom Ding her mehr gewinnen solltest als Top-Team. Aber an sich, ich kann Mercedes da nicht rauszählen. Allein, weil sie in der sehr, sehr jungen Vergangenheit so viele Erfolge gefeiert haben. Da ich bin noch nicht bereit, Mercedes da rauszuzählen. Gib mir noch ein, zwei Jahre, wenn Mercedes da weiter nicht performt, dann zähle ich sie da raus, aber noch bin ich nicht bereit, Mercedes aufzugeben.
Ja, das Ding ist, ich weiß, was du meinst, es fühlt sich halt nicht richtig an, das so zu sagen, dass Mercedes quasi laut Tabelle jetzt im Mittelfeld steht, aber es ist halt nun mal faktisch so, sie stehen auf P5, glaube ich, oder? Nee, P5 stehen sie wahrscheinlich nicht, P4 in der Konstrukteurs, I guess, weil Stroll ja bestimmt nicht performt. Warte mal, ich muss mal schnell nachgucken.
F1 ja, P4, Standings. Mercedes P4. Ja. P4.
Wo ist Aston Martin? Wie viel dahinter?
Aston Martin ist 12 Punkte dahinter.
Okay, gut. Also auch nicht ewig weit, ne? Muss man dazu sagen. Dafür, dass nur Fernando Alonso eigentlich fährt.
Ja, aber wenn du dir mal die Konstrukteurswertung ansiehst, dann muss McLaren auch zu deinem Mittelfeld zählen. Sag ich mal, naja, dann hast du zwei Top, dann hast du, geh nicht nur auf die Platzierung, geh auf die Punkte ein. Dann hast du die zwei Top-Teams, Red Bull, Ferrari. Dann hast du im zweiten Tier, hast du McLaren, Mercedes, Aston Martin. Im dritten Tier sind Racing Bulls und Haas. Und im vierten Tier sind Williams, Alpine, Kick.
Ja, wenn du so nimmst, dann wäre das theoretisch so. Aber du gehst ja nach Platzierungen bei dem Ganzen. Das heißt, du hast die Top 3, dann hast du das Mittelfeld und dann hast du wieder die unteren 3.
Ich finde, man sollte nicht nur nach Platzierung gucken, sondern wie die Platzierung auch zustande kommt. Wenn, sag ich, so ein Aston Martin zum Beispiel, wenn die nur mit einem Fahrer fahren, ist das deutlich mehr impressive, da zu stehen, als bei einem McLaren, wo die da jetzt stehen, sag ich mal.
Ja, aber oder letztendlich
keine Ahnung, wenn, nehmen wir mal an. Nee, was nehme ich denn jetzt für ein Beispiel? Jetzt suche ich mal ein Beispiel. Ich suche ein Beispiel. Nehmen wir an, Lando Norris würde jedes Rennen mit einem Motorschaden ausscheiden. Und McLaren wäre deshalb nur auf P5.
Dann wären sie verdient deshalb wäre auf P5 und nur Mittelfeldteam, weil das Auto einfach scheiße wäre.
Sehe ich nicht.
Aber Perke, es ist doch so, wenn Lando Norris jedes Mal ausscheidet wegen einem Motorschaden, dann ist er verdient auf dieser Stelle, weil der McLaren ein schlechtes Auto ist.
Na, auf der Strecke und Reliability ist dann für mich irgendwie noch mal zwei Teile. Das gehört
doch zusammen.
Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Aber Reliability ist doch einer der wichtigen Teile von einem Formel-1-Auto. Und wenn ja, der nicht performt, aber dann ist auch die Performance vom Auto halt nicht da.
Aber wenn ich nach Mittelfeld gucke, gucke ich wirklich auf die Leistung. Dann gucke ich auf die Leistung auf der Strecke, was möglich ist, wenn beide Autos auch ins Ziel kommen.
Ja, aber das spiegelt sich ja in der Tabelle wieder.
Ich sehe, Mercedes ist für mich kein Mittelfeldteam. Es tut mir leid, Mercedes ist für mich kein Mittelfeldteam. Und da werden wir auch nicht auf einen Nenner kommen, ja. Das merke ich jetzt schon wieder.
Ja, das ist, glaube ich, ein Diskussionspunkt. Also, ich weiß, was du meinst, Perke. Ich verstehe deinen Punkt. Das Ding ist, Mercedes fühlt sich nicht an wie ein Mittelfeldteam. Aber rein statistisch gesehen sind sie aktuell das fünftbeste Team nach
Viertbeste.
4,5 Beste.
Viertbeste. Wenn du so unbedingt auf deine Zahlen gehst, dann sag's auch richtig. Mercedes ist auf 4.
Gut, dann sage ich, Fernando Alonso alleine ist noch besser.
Welche Zahlen sagen dir das? Ja gut, die Fahrer-WM, hast du recht.
Gut. Die Ergebnisse gut. Sagen mir das.
Aber Mercedes ist auf 4.
Ja, also auf jeden Fall brauchen wir nicht drum reden, dass Mercedes dieses Jahr definitiv kein Top-Contender ist.
Nein, im Top-Tier ist Mercedes nicht mehr. Im Top-Tier sind nur Red Bull und Ferrari.
Und das Ding ist, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich glaube, Mercedes, kommen wir mal aufs ursprüngliche Thema nämlich wieder zurück.
Ja.
Ich glaube, Mercedes und McLaren werden sicherlich gute Upgrades bringen. Aber wie gesagt, wenn ich eins der beiden Teams Ferrari gefährlich werden sehe, dann ist es McLaren und nicht Mercedes. Weil bei Mercedes für mich einfach zu viel nicht stimmt. Und das, glaube ich, ein bisschen mehr als ein einziges Upgrade braucht, um es vollständig zu beheben.
Ja, da bin ich dann bei dir. wenn ein Team gefährlich wird, dann ist es McLaren und nicht Mercedes. Aber Mercedes traue ich gerade mit dem Fahrerduo trotzdem irgendwo mal einen Überraschungssieg zu.
Naja, gucken wir mal. Hamilton hat ja ewig nicht mehr gewonnen, wa?
Wird mal wieder Zeit. Wäre auch schön, wenn das bei Mercedes doch mal schafft. Das ist
krass, wenn man mal drüber nachdenkt. Ey, wir haben 2024 21. und Hamilton hat Saudi-Arabien 21 das letzte Mal gewonnen.
Ja, das ist wirklich crazy. Es wird Zeit.
Ach, Perke, du musst auch nicht.
Da, früher oder später, Hamilton wird nicht mehr nicht gewinnen. Es wird nicht passieren, dass er nie wieder gewinnt.
Ich glaube, er wird noch mal gewinnen.
Im Ferrari.
Aber es wird nicht oft sein.
Ich weiß nicht, ob es wirklich. Ich würde es ihm gönnen im Mercedes, aber ich glaube, realistisch gesehen wird es das nächste Mal im Ferrari erst sein, dass er gewinnt.
Ich glaube auch, das könnte vielleicht eine unpopular Opinion sein. Ich glaube nicht, dass Hamilton noch wirklich groß was erreichen wird in seiner restlichen Karriere.
Na, WM gewinnt auf keinen Fall mehr.
Also, WM sehe ich gar nicht passieren. Und vielleicht ist er besser als Leclerc, was ich aber auch schon fast nicht sehe. Weil das Ding ist, er kommt neu in den Ferrari halt rein. Und Leclerc ist halt drin und wir wissen beides, auch wenn Lewis Hamilton da ist, du wirst einen Charles Leclerc über einen Lewis Hamilton stellen intern. Das ist ja, das ist einfach Star-Boy. So. Eben. Und ich weiß nicht, ich denke, Hamilton wird sicherlich mal ein Rennen gewinnen mit Ferrari, aber ich denke nicht, dass er in seiner restlichen Zeit in der Formel 1 mehr als, keine Ahnung, 8 Rennen gewinnt. Ich glaube einfach nicht, dass das passieren wird.
Ja, das ist okay.
Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Hamilton länger als bis zum Ende seines Ferrari-Vertrags in der Formel 1 bleibt.
Das weiß ich auch nicht.
Weil ich denke, irgendwo könnte auch Schluss für ihn dann sein. Und das Ding ist, ja, er könnte es wie Vettel machen und theoretisch zu einem Mittelfeldteam wie Aston Martin damals.
Warum sollte er
oder sowas machen? Wechseln. Aber na gut, wenn er sagen will, er will unbedingt in der Formel 1 bleiben und ihm keins der Top-Teams mehr einen Sitz gibt.
Er hat so viele andere Sachen am Laufen als Formel 1. Ich glaube, der ist schon feiner mit, wenn er raus ist.
Gut, aber vielleicht ist es halt auch die Fernando Alonso-Mentalität dahinter. Ey, ich mache so lange weiter, wie ich kann, ne? Und du darfst nicht vergessen, eine Sache, die bei ihm, glaube ich, auch eine sehr große Rolle spielt, ist dieser 8. WM-Titel, den er unbedingt haben will. Ja, den hat er mit Mercedes jetzt nicht erreichen können, jetzt probiert er es mit Ferrari. Aber wenn es mit Ferrari auch nicht klappt, könnte ich mir auch vorstellen, dann sucht er sich was ganz Neues und guckt, ob er da noch was aufgebaut bekommt über 3-4 Jahre und damit irgendwas schafft. Aber ich weiß nicht, ich sehe Hamilton irgendwie nicht mehr groß erfolgreich in dem Rest seiner Karriere. Der Mann ist ganz klar für mich über seine Prime hinaus. Und für mich kommt jetzt so, vielleicht ist das ein bisschen Disrespect, dass ich jetzt sage, aber so der Downfall von Lewis Hamilton wurde jetzt eingeleitet.
Das ist schon ein sehr großer Disrespect,
ja. Aber jetzt mal realistisch betrachtet, wahrscheinlich ist es so. Er wird nicht gerade jünger.
Ist Hamilton nur noch ein Mittelfeldfahrer, war?
Mann, das habe ich nicht mal gesagt. Und er ist über seine Prime hinüber. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden, oder?
Ja.
So, und das Ding ist, realistisch gesehen, er wird nicht mehr jünger. Das ist ganz klar eine Sache. Und guck dir mal das ganze Talent an, was von unten jetzt hochkommt. Der Max Verstappen fährt seine absolute Prime. Du hast einen Carlos Sainz, der fährt richtig gut. Du hast einen Charles Leclerc, der noch richtig gut werden kann, wenn Ferrari ihm das Auto gibt. Du hast einen Lando Norris, einen Oscar Piastri. Du hast einen Oli Bearman unten warten. Du hast einen Kimi Antonelli unten warten. Das sind alles Leute, die in den nächsten paar Jahren hochkommen werden, sich in der Formel 1 festsetzen werden und dann richtig performen werden über Zeit lang gesehen. Und ich glaube einfach nicht, dass ein Lewis Hamilton da jetzt groß noch irgendwas bewirken kann. Sicherlich, es ist Lewis Hamilton. Aber auch damals hat man bei Michael Schumacher gesehen, als er zu Mercedes zurückgekommen ist. Irgendwann ist halt einfach Schluss. Und
ja.
Vielleicht ist es hart gesagt, the downfall of Lewis Hamilton has started. Aber wir waren am Zenit. Und ich denke, jetzt geht es so langsam in die Kurve runter.
Ja, dann hat der Downfall nicht erst jetzt begonnen.
Ja, ungefähr der Downfall hat dann halt Ende 2021 begonnen.
Richtig.
Ja.
Gut.
Ich glaube, ich werde viel Kritik ernten für diese Aussage gerade.
Ich glaube auch. Aber ich glaube, einige werden auch auf deiner Seite sein.
Ja. Es ist ja auch nicht böse gemeint, es ist einfach realistisch betrachtet.
Mhm. Ist halt nur noch ein Mittelfeldfahrer, ne? In der Fahrerwertung nur auf 9, also nur noch Mittelfeld. Mehr ist nicht drin für Hamilton.
Er hatte keinen guten Start. Das muss man auch sagen. Abgesehen von dem Sprint jetzt, war es jetzt nicht unbedingt ein sehr glamouröser Start in die Saison.
Das ist richtig.
Da. So, Perke. Gehen wir weiter, setzen wir uns wieder bitte, die deutsche Brille auf. Weil
die waren nie ab. Die haben wir bei Mercedes aufgesetzt und nie abgenommen.
Ja, ist ein valider Punkt. Dann lassen wir sie auf und schauen nochmal zum deutschen Fahrer im Grid, zu Nico Hülkenberg. Der steht laut F1 Insider wohl kurz vor der Unterschrift bei Sauber.
Und nicht nur bei laut F1 Insider. Ich habe gerade während der Folge noch einen Artikel von Sky Deutschland gefunden, tatsächlich. Und die haben gesagt, Nico Hülkenberg ist kurz davor, einen Vertrag mit Audi zu unterschreiben. Und zwar einen 3-Jahres-Vertrag.
Boah. Boah. Geil. Geil. Das wäre übel geil, wenn das wirklich der Fall wäre.
Bis zum Ende von 2027 würde Nico Hülkenberg dann einen Vertrag bei Audi unterschreiben.
Das ist geil, weil damit sicherst du für mindestens bis 2027 schon mal einen deutschen Fahrer in der Formel 1. Ja. Was mit der deutschen Brille auf natürlich Weltklasse ist. Ich find's cool. Ich find's echt geil, muss ich sagen. Ich hätte richtig Bock darauf. Vor allem, ich würde es auch Hülkenberg gönnen. Er fährt seit letzter Saison unfassbar gut in diesem Haas. Und es wär einfach mal eine Belohnung. Und dadurch, dass 2026 eben so, weißt du, das Feld wird wieder ausgeglichen, es wird gelevelt durch die Regulation Changes. Es kann halt alles passieren, ne? Wir können nicht sagen, was passiert. Klar, die realistische und logische Einschätzung wäre, Audi startet in die Formel 1 irgendwo im Mittelfeld, weil du übernimmst ja die Technik letztendlich von Sauber, von Steak und guckst dann, was du da machen kannst. Aber wiederum, es ist natürlich auch Audi. Ich traue Audi auch einiges zu, gleich von Anfang an. Deshalb, realistisch würde ich sagen, sie landen im Mittelfeld. Aber jetzt stell dir mal vor, die entwickeln richtig krank und schaffen einfach ein Auto, was um Podien mitfahren kann. Stell dir das einfach mal vor. Das Duo Carlos Sainz und Nico Hülkenberg bei Audi. Und Nico Hülkenberg holt sein erstes Podium in seiner Formel-1-Geschichte.
Das wäre schon geil. Ja, das wäre schon geil. Deutscher Fahrer, deutsches Team, erstes Podium von Nico Hülkenberg. Hätte ich Bock drauf, würde ich so nehmen, wenn es so passieren würde. Ich gönn's ihm auch. Also, er einfach, dass er in der Formel 1 bleibt. Er war ja schon mal eine Zeit lang sogar draußen aus der Formel 1 und dass er jetzt zurückgekommen ist und so zurückgekommen ist, wie er es halt geschafft hat, ist erstmal impressive genug. Und dass er sich dann noch empfiehlt für höhere Aufgaben bei Audi halt, natürlich ist das für Nico Hülkenberg ein Bonus, dass er Deutscher ist. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Wenn er nicht Deutscher wäre, wäre er nicht so hoch im Kurs bei Audi, wie er es jetzt ist. Das hat ihm schon in die Karten gespielt. Aber allein, dass er da jetzt trotzdem kurz vor der Unterschrift steht, bei so einem Team, jetzt erstmal Sauber, hat ja auch generell eine Menge Historie, auch wenn es da nicht so gut aussieht gerade. Und dann bei Audi zu sein, was das auch für seine Karriere heißt, ist schon geil. So, dass die Karriere zu krönen mit einem Vertrag bei Audi, hört sich gut an.
Ja, Perke, ich hätte richtig Bock auf das ganze Ding, wenn das zustande kommt. Vor allem, ey, ich fände auch die Fahrerpaarung Carlos Sainz und Nico Hülkenberg Bombe. Die wäre richtig geil. Weil ich mag auf der einen Seite Carlos unfassbar. Und ich fände es übel geil, wenn man ihm bei so einem Team wie Audi einen langen Vertrag geben würde. Und ich finde auf der anderen Seite auch Nico unglaublich sympathisch. Also, es wäre irgendwie, es wäre so für mich die fast perfekte Variante, wie man das Ding ausplayen könnte.
Für Audi
obviously,
schon.
Ne? Obviously. Mit der volldeutschen Brille auf, würde ich natürlich sagen, setzt dann Nico Hülkenberg für Erfahrung rein und holt einen Mick Schumacher als zweiten Fahrer.
Nee, Sainz ist schon besser als Mick. Muss man
oder,
schon sagen.
Oder macht es so, setzt da einen Sebastian Vettel und einen Nico Hülkenberg rein.
Immer skurriler hier.
Nee, also ich denke, Talent, naja, was heißt Talent? Talent weiß ich nicht. Performance-mäßig ist es sicherlich die beste Option, die Audi machen könnte.
Ja.
Vor allem gerade auch das Schöne natürlich bei Sainz, die Kontakte über seinen Vater, Sainz Senior, der für Audi ja in der Dakar fährt. Was ja auch natürlich nochmal ein Pluspunkt ist für das ganze Science-Audi-Thema. Ich weiß nicht, performancemäßig sicherlich am besten, aber natürlich für das deutsche Herz und sicherlich auch für die Perspektive über Zeit wäre wahrscheinlich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Rookie oder ein sehr junger Fahrer wie Mick Schumacher natürlich besser.
Ja, wenn Hülkenberg dann, ich denke, länger als 27 bleibt er dann auch nicht in der Formel 1. Und ich denke, dann wird Audi mal bei einem jungen Fahrer zuschlagen. Aber ich denke, sie wollen einfach das Team erstmal aufbauen mit zwei erfahrenen Leuten, gucken, wo es hingeht. Und dann, wenn das Team einfach aufgebaut ist, wenn das Team etabliert ist in der Formel 1, sage ich mal, dann können sie sich dran machen, irgendwelche Talente hochzuholen. Aber erstmal einfach die sichere Schiene fahren und das kann ich auch voll verstehen.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja erstmal Fuß fassen über richtig. Irgendwo.
Und das ist, glaube ich. Und da hast du mit Hülkenberg Sainz zwei sehr gute Fahrer für. Ja, wo wir bei Sainz sind.
Schritt sein.
Sainz ist ja auch nicht fix bei Audi. Wir reden jetzt so, als wäre Sainz schon sicher bei Audi. So ist es ja nicht. Denn jetzt kam raus, dass Sauber eine Entscheidung von Carlos Sainz noch vor dem Sommer erwartet oder sie haben möchte, ihn auch ein bisschen in die Richtung pusht, dass er so langsam mal eine Entscheidung trifft. Denn man ist bei Audi bzw. Sauber nicht gewillt, mehrere Monate noch auf eine Entscheidung zu warten, ob er dann jetzt kommt oder nicht. Und andere Teams wären da wohl geduldiger. Das heißt, wenn Carlos Sainz zu Sauber möchte und das Projekt Audi angehen möchte, dann werden wir die Entscheidung wahrscheinlich vor der Sommerpause schon kennen. Und wenn wir die nicht vor der Sommerpause kennen, wird es wahrscheinlich kein Sainz bei Audi geben.
Finde ich gut. Finde ich gut, dass Audi das macht, muss ich auch sagen. Weil ich finde es auf der einen Seite, Mann, diese hier ist eine Kackfliege, die geht mir gerade richtig auf den Sack, Alter. Die nervt mich gerade hardcore. So, Sainz bei Audi finde ich gut. Nee, ach Digga, Mann, diese Scheißfliege hat mich voll aus dem Konzept gebracht. So, nochmal von vorne. Dass Audi sagt, ey, wir wollen nicht lange rumspielen, finde ich gut. Weil das Ding ist, damit zeigst du A, zum einen, ey, wir bieten dir einen langen Vertrag an. Wir bieten dir ein richtig fettes Offer. Und wir wollen ganz klar von vornherein wissen, wie wir aufgestellt sind für 25, 26. 25 ja zwar noch als Stake, aber 26 dann als Audi. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig, von Anfang an zu wissen, ey, wir haben den und den für 26. Das heißt, wir können früh genug mit, weißt du, Management und all dem ganzen Kram anfangen und das wirklich in Position bringen. Und natürlich, Audi weiß natürlich auch, in welcher Position die stehen. Die sind die einzigen, die Sainz realistisch im Grid gesehen einen Langzeitvertrag anbieten können, einen Multi-Year-Contract. Mercedes wird es nicht machen und Red Bull kannst du komplett vergessen, meiner Meinung nach. Daher wissen die natürlich, ey, wir haben hier so eine gewisse Leverage-Position und die spielen die natürlich jetzt auch voll aus. Aber wie gesagt, es ist auch gut, weil je eher du fest weißt, was dann natürlich kommt für die kommenden Jahre, umso besser.
Ich finde es auch richtig. Wahrscheinlich wird mit den Teams, die nicht so Zeitdruck haben, so Red Bull, Mercedes gemeint. Es sollte ja kein Geheimnis sein. Aber ich finde es auch gut von Audi. Einfach früh Nägel mit Köpfen machen, dann hat man einfach Planungssicherheit. Da muss man sich nicht ewig auf dem Fahrermarkt rumschlagen. Ich finde es gut. Ich finde es richtig. Für Sainz ist es jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dass er jetzt so ein bisschen gedrängt wird. Aber aus Audi-Sicht auf jeden Fall richtig, um diese Planungssicherheit zu haben.
Da muss er sich halt auch einfach mal entscheiden, was er will. Weil für mich ist die Thematik Sainz echt simpel. Entweder du sagst zu Audi, ja, ich will, dann hast du einen Vertrag, der dich wahrscheinlich 3 bis 5 Jahre lang sicher machen wird und wo du weißt, du hast eine Zukunft in der Formel 1. Oder du sagst, ey, ich will nicht zu Audi, weil die mir nicht garantieren können, dass ich in einem guten Auto sitze. Dann go off, nimm dir Mercedes, nimm dir Red Bull. Wenn du dir Mercedes nimmst, dann sitzt du nach spätestens 2 Jahren meiner Meinung nach komplett ohne Sitz da und hast ein Riesenproblem. Oder du gehst zu Red Bull, wo du dir deine komplette Karriere zerstörst, weil du ein zweiter Fahrer bist und neben Verstappen komplett aus dem Leben gefickt wirst.
Ja, aber die Entscheidung, erstmal so wird die Entscheidungsfindung nicht bei Sainz ablaufen. ich finde die Entscheidung jetzt auch nicht so leicht. Er entscheidet jetzt quasi kurzfristig, ob er die nächsten 1-2 Jahre wirklich erfolgreich sein will oder ob er hinten rumgucken will. Das ist jetzt auch keine leichte Entscheidung.
So, da, ja, es ist keine leichte Entscheidung, natürlich, aber man braucht keine Monate für diese Entscheidung, meiner Meinung nach, weil das Ding ist, guck dir Mercedes an, was Mercedes die letzten 3 Jahre zustande gebracht hat. Mercedes gibt dir einen 1- oder 2-Jahres-Vertrag maximal und jetzt bedenke, Mercedes war die letzten Jahre nicht gut. Wer garantiert dir denn, dass Mercedes nächstes Jahr überhaupt ein gutes Auto produziert? Und wer sagt denn, dass du nach 26 überhaupt bei einem Top-Team noch landest? Weil 2025, wissen wir beide, Perke, ist der Fahrermarkt komplett offen. 14 Verträge waren es, glaube ich, insgesamt, die auslaufen. Davon sind ein paar fix gemacht worden. Aber immer noch, ein Großteil ist offen vom Feld. Es ist immer noch Riesenverhandlungsbasis. Wenn du dieses Jahr nicht einen Vertrag abschließt, dann hast du in den kommenden Jahren darauf ein Riesenproblem, einen Sitz zu finden, weil dieses Jahr die meisten Multi-Year-Contracts abgeschlossen werden. Und wie gesagt, ich sehe bei Mercedes ein Riesenproblem, dass Sainz einfach dann nach 1-2 Jahren da sitzt und sagt, ey, ich bin frei, wer will mich haben, aber kein Team tatsächlich einen offenen Sitz hat, jedenfalls keins der Top-Teams. Realistisch gesehen, Perke, kann Sainz immer zu einem Williams oder Haas gehen, darüber brauchen wir nicht reden, aber das ist ja nicht sein Anspruch. Und auf der anderen Seite, Red Bull, ich verstehe nicht, warum das Red Bull-Thema überhaupt so heiß ist, weil es ergibt für mich keinen Sinn. Red
Bull braucht einen zweiten Fahrer. Weil Dr. Helmut Marko immer wieder befeuert.
Ja, aber das Ding ist, Red Bull braucht einen zweiten Fahrer, das weiß jeder. Und die brauchen keinen, der Verstappen angreift. Das wäre sicherlich bei Sainz der Fall, dass Sainz Verstappen gefährlich werden würde. Ich gehe nicht davon aus, dass er ihm auch nur wirklich ansatzweise im WM-Kampf gefährlich werden würde. Aber er würde halt mehr mucken als Perez. Und das sehe ich nicht, warum Red Bull das machen sollte, wenn man auch einen Perez halten kann, der die Ziele erfüllt.
Es ist halt für Sainz eine Entscheidung, die wahrscheinlich den Rest seines oder die nächsten 10 Jahre jedenfalls mal beeinflussen wird, ja, die er jetzt trifft. Natürlich triffst du die nicht von heute auf morgen. Ich würde mir da auch ewig Zeit lassen im Idealfall und da wirklich alle Eventualitäten abwägen. Wenn das wirklich, das ist eine Entscheidung, die die nächsten 7, 8 Jahre beeinflussen wird bei Carlos Sainz. Das ist eine lange Zeit. Natürlich lässt man sich da Zeit. Ich finde es auch richtig von Audi, den jetzt zu pushen. Und ich glaube, auch am Ende wird Sainz ja zu Sauber und zu Audi sagen. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, denke ich. Aber dass er sich Zeit lässt, finde ich absolut menschlich und verständlich.
Du, wie gesagt, alles fein, alles gut. Kann ich nachvollziehen, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Aber da bin ich wieder beim Punkt. Weißt du, du überlegst ja jetzt nicht erst seit gestern. Du weißt das ja schon, seitdem Lewis Hamilton ohne Sitz dir den Sitz weggenommen hat. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Du überlegst wahrscheinlich jeden Tag innerhalb mit Berater, Familie und so, wo es hingeht. Du hast ja wahrscheinlich auch schon mit zig Teams über alles Mögliche gesprochen hinter den Kulissen. Also das sind ja jetzt nicht News von gestern. Vor allem, du musst ja bedenken, wenn die News an die Öffentlichkeit kommen, wie lange gibt es diese News schon hinter verschlossenen Türen? Das ist natürlich das andere. Also klar, man sollte sich da sicherlich Monate für Zeit nehmen für diese Planung, aber man muss auch bedenken, es ist jetzt auch schon Monate her, dass eben die News rauskam, dass Lewis Hamilton Carlos Sainz ersetzen wird. Und deshalb finde ich es von Audi auch einfach richtig, jetzt zu sagen, ey, wir wollen auch nicht noch mehrere Monate warten, weil Carlos Sainz, wir haben dir ein Angebot gemacht, wir haben dir alles, was du so ziemlich wolltest, monetär, zeitlich und alles auf den Tisch gelegt. Performance können wir dir natürlich nicht garantieren, aber das kann auch kein anderes Team in der Formel 1. Nimm's an oder geh halt zu einem anderen Team und sitz im schlimmsten Fall ohne Sitz da in 2 Jahren.
Das ist für uns natürlich alles so unfassbar leicht zu sagen, jetzt, wenn wir von außen so sachlich drauf gucken, aber jetzt so ein Carlos Sainz, vielleicht denkt er ja auch, vielleicht sagt sein Kopf ja auch, ey, Audi wäre die sicherste Variante, geh da einfach hin. Aber sein Bauch sagt ihm so, keine Ahnung, probier Mercedes und entscheide dich mal gegen Mercedes, wenn die ankommen. Das stelle ich mir nicht einfach vor. Wenn Mercedes zu dir kommt und sagt, ey, wir wollen dich haben, wir bauen dir im Idealfall ein richtig geiles Auto. So, weil wir müssen auch so langsam mal wieder, sonst schadet das auch unserer Marke, wenn wir nicht so langsam bald wieder ein geiles Auto bauen. Komm zu uns, bei uns hast du die Chance, jedes Rennen um ein Podium zu fahren. Wenn Toto Wolff ankommt und dir das so verkauft und dir es glaubhaft verkauft, dass Mercedes das auch irgendwie hinbekommt, dann fände ich es nicht einfach, das abzulehnen, auch valide. Wenn ich weiß, langfristig ist Audi besser.
Voll valide, aber das Ding ist auch da, wäre halt so, wenn ich jetzt in Carlos Sainz Situation wäre, was ich ja zum Glück nicht bin.
Gott sei Dank. Obwohl, ich fände es cool, wenn du in der Situation wärst.
Ja, wäre eigentlich schon
jedes
cool.
Jedes Rennen VIP-Pässe für jedes. Das wäre, nee, mach dich da mal ran an deine Karriere.
Ich guck mal, was ich machen kann, Perke. Nee, weißt du, es ist so vom Motto her, Toto hat sich öffentlich zu Russell bekannt. Klar, ja. wir wissen auch, Toto kann seine Meinung mal ändern, aber der Mann hat George durch die gesamte Mercedes-Akademie bei Williams jahrelang geschliffen, um ihn dann zu Mercedes zu holen, als Mercedes nicht mehr gut war. Und ich glaube, für Toto ist es auch irgendwo eine persönliche Mission, George Erfolg zu geben.
Und das ist das sein persönlicher Troll-Moment? Das mit George Russell?
Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ein Lawrence-Lanz-Ding ist. Aber ich weiß nicht, ob das so krass ist. Aber ich denke irgendwo sicherlich, dass Toto sich auch teilweise verantwortlich dafür fühlt, was jetzt bei Russell natürlich passiert ist. Ich meine, der hat jahrelang darauf gewartet, dass er Bottas ersetzen kann bei Mercedes, hat die ganzen Glory-Jahre von Mercedes von außen betrachtet und sich gedacht, ey, irgendwann bin ich da und dann kann ich so abgehen, wie es Hamilton aktuell tut. Und dann kommt er zu Mercedes und nichts läuft mehr. Und jetzt ist es halt so, vermute ich, dass Toto auch irgendwo sagt, ey, ich bin dem irgendwie so ein bisschen was schuldig. Wir haben dem alles versprochen, wir haben dem die Welt versprochen. Und guck dir an, was wir hier machen. Das heißt, ich sehe auch nicht realistisch, dass Toto sagen wird, ey, Carlos, komm her, wir schmeißen George dann raus. Wenn du besser performst. Das sehe ich nicht passieren, auch wenn Toto ja gerne dafür bekannt ist, mal zweigleisig zu fahren. Auf der anderen Seite hast du einen Kimi Antonelli. Zudem hast du schon gesagt, gefühlt, der ist der neue Max Verstappen. Das ist das neue Jahrhunderttalent. Und du hast ganz klar schon in den Medien die Anspielungen gemacht. Ey, vielleicht gehen wir risky. Vielleicht machen wir was Kurioses. Vielleicht holen wir Antonelli schon nächstes Jahr.
Einleiten.
Wir wollen ein neues Zeitalter einleiten, genau wie du es gerade gesagt hast, weißt du? Und das ist halt die andere Sache. Ja, ich glaube nicht, dass Toto Kimi Antonelli direkt hochholen wird. Der wird den bei Williams zwischenparken. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Carlos Sainz, du hast nicht mehr als 1 oder 2 Jahre bei Mercedes, weil dann Antonelli hochkommt. Und die schmeißen Russell nicht raus. Das ist das Problem.
Ja. Ja, es ist. Also wenn man sachlich drauf guckt, muss man schon sagen, langfristig ist Audi definitiv die logischste Entscheidung, aber ein Mensch ist ja auch emotional, wenn man solche Entscheidungen trifft. Ich halte ihm da gar nichts vor. Der soll sich Zeit lassen. Am Ende wird's Audi, denke ich.
Gehe ich auch von aus.
Aber mal sehen.
Naja, mal gucken. Ich habe ja gestern wieder ein Video hochgeladen, Per. Zum ersten Mal seit einem Monat oder so wieder. Es war mal wieder an der Zeit. Ich muss auch wieder anfangen damit, aber irgendwie war in letzter Zeit ein bisschen schwierig mit Hochladen. Ich habe auch gestern im Video gesagt, sachlich gesehen ist es super simpel. Red Bull wird zu 99% nicht passieren, hat Dr. Helmut Marko einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, wir können das Angebot von Audi nicht replizieren. Für mich wird es auch keinen Sinn ergeben. Mercedes, habe ich gerade ausführlich erklärt, sehe ich einfach nichts Langfristiges und es gibt keine Garantie, dass es ein gutes Auto wird. Audi, du hast viel Geld, du du hast einen langfristigen Vertrag, du kannst ein Team komplett von Grund auf aufbauen, was voll auf dich fokussiert ist, sage ich mal, und voll sich nach dem Fahrer richten kann. Es ist einfach das meiste Potenzial dahinter, hinter Audi, weil du kannst das Ding so aufbauen, wie du es gerne hättest vom Auto her. Dein Feedback als Fahrer ist das, was das Team umsetzt und baut. Das heißt, Carlos kann im besten Fall das Team um sich bauen, wenn es gut läuft.
Ja,
das ist. Und das ist big, weil stell dir mal vor, du endest in so einer Situation wie ein Red Bull Verstappen, wo das Auto voll um dich gebaut ist und du einfach perfekt eingespielt bist darauf.
Ja, das wäre schon gut, ja.
So, Perke, ich würde sagen, reicht mit dem Thema. Ich kann es auch nicht mehr hören.
Das besprechen wir auch jede Woche 20 Minuten wieder. Ja, und ich kann es auch
nicht mehr hören, langsam wirklich.
Nee, so langsam wird es wirklich viel. Ich hoffe einfach, Hülkenberg und Sainz unterschreiben beide im Laufe der nächsten Woche. Dann sind wir das Thema auch los. Aber es wird wohl leider nicht passieren.
Nee, vermutlich nicht. Und ich bin auch immer viel zu drin in diesem Thema. Ich bin immer viel zu emotional gepackt von diesem Thema. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, aber zu Recht. So Fahrerverhandlungen, Fahrermarkt ist immer ein geiles Thema.
Ja, das muss man
sagen. Wenn es auch mal ein paar andere Stellen werden, die offen sind.
So, Ferke, gehen wir weiter an
den
Punkt.
Gehen wir weiter zum Punkt des Battles der Teamchefs. Nämlich zwei Teamchefs, die ihre Kämpfe häufig in der Öffentlichkeit austragen, sage ich mal. Christian Horner und Toto Wolff. Christian Horner hat nämlich wieder ein, zwei Spitzen gegen Toto Wolff losgelassen. Nämlich, unter anderem hat er gesagt, dass Toto Wolff sich mal endlich mehr auf sein jetziges Auto und auf die Entwicklung des Autos konzentrieren soll, als auf andere Fahrer. Das ist das, was Christian Horner gesagt hat. Natürlich bezüglich des freien Sitzes nächstes Jahr bei Mercedes. Und da denke ich mir, natürlich konzentriert sich Toto Wolff sehr auf den Fahrermarkt. Wie soll er es denn auch nicht machen, wenn ein siebenfacher Weltmeister sein Team verlässt und er für einen siebenfachen Weltmeister nächstes Jahr Ersatz braucht? Natürlich bist du da mit mindestens einem Auge auf dem Fahrermarkt und nur mit einem Auge auf deinem jetzigen Auto. Das ist völlig logisch. Vor allem, weil Mercedes sich wahrscheinlich mittlerweile, also sie sagen es natürlich öffentlich nicht, die entwickeln weiter für die nächsten ein, zwei Jahre, die wollen jetzt auch noch Attacke machen. Aber bei Mercedes wird man sich auch denken, ab 26, wenn neue Regulations da sind, dann wieder richtig Attacke, ja? Was bringt denen jetzt 2024, wo die schon am Anfang wissen, mehr als P3 allerhöchstens wird es eh nicht. Was bringt denn dieses Jahr?
Weißt du, was ich zu der Thematik denke?
Was
zu dieser
denn?
Ewigen Horner- und Wolff-Debatte.
Was denn?
Nehmt euch ein Zimmer. Bei Gott, nehmt euch ein Zimmer. Die beiden, wirklich, diese beiden sind so, die leben rent-free in den Köpfen voneinander. Ja, rent-free leben die da drinnen, Perke. Es ist so nervig auf der einen Seite, aber auch so funny auf der anderen. I have it printed out.
I have it printed out.
Digga,
Ask your drivers.
Es ist so, es ist halt die ewige Wolf-Horner-Debatte, weißt du? Jedes Mal shooten sie gegeneinander, aber nehmt euch doch einfach ein Zimmer. Nee, ich stimme dir einfach zu, sage ich jetzt mal, weil der Mann hat einen siebenmaligen Weltmeister verloren. Du hast es gesagt, find erstmal einen Ersatz dafür. Das ist schon eher der erste Punkt. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite, du musst natürlich auch gucken, dass das Auto passt. Ich meine, Toto muss hier voll zweigleisig fahren. Er kann sich nicht einfach auf eins konzentrieren. Und ich glaube, das ist auch vielleicht deutlich schwerer, als man es einschätzen mag. Vor allem gerade, wenn du dann halt guckst, ja, wen haben wir denn überhaupt als Option für den Fahrer? Ich meine, es bleibt ja nur Carlos Sainz, Kimi Antonelli, vielleicht Fernando Alonso ist raus, weißt du, es ist ja auch nicht viel zur
Antonelli
Verfügung.
Antonelli und Sainz sind eigentlich, was man aus den Medien hört, die einzigen zwei noch verbleibenden Kandidaten für Mercedes.
Ja, oder holt man halt einen Reservefahrer oder was macht man, weißt du? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Toto wenigstens mal einen Tag lang kurz über Mick Schumacher nachgedacht hat.
Der wird über gefühlt jeden im ganzen Grid nachgedacht haben. Der wird über einen Ocon, der wird über einen Gasly, der wird über einen Albon, der wird über alle nachgedacht haben.
Der wird jetzt nicht über einen Logan Sargeant nachgedacht haben, aber
fast alle, sorry.
Ich glaube auch nicht, dass er über einen Lance Stroll nachgedacht hat.
Auch Max Verstappen spielt in Toto Wolffs Kopf eine große Rolle.
Digga, Max Verstappen ist in Totos Kopf genauso rent-free wie Christian Horner. Also das ist
ja, aber Wolffs Ideallösung wäre wahrscheinlich Max Verstappen. Hat er ja auch offensiv schon ein paar Mal gesagt, dass Max Verstappen und Mercedes irgendwann auf jeden Fall passieren wird.
Ja, und es wird meiner Meinung nach nicht vor 20,
es wird nie passieren. Es wird
27, 28 sein. Also.
Ich glaube, es wird nie passieren. Ich glaube, Verstappen wird seine Karriere bei Red Bull fertig machen.
Ich habe auch gestern wieder ein Video gesehen von Max, wie er Simracing gemacht hat.
Ja, und die englische Hymne, oh, die habe ich aber schon lange nicht mehr gehört. Was ist der Clip?
Nee, aber den kenne ich auch, den Clip, den kenne ich auch. Nee, das war, wo er in Monza mit den Hypercars gefahren ist und dann dieser riesen Crash war und dann die Autos so geflogen sind und er da komplett unscathed durchgekommen ist, ohne irgendwie Schaden zu kassieren. Digga, der Mann, wirklich, der Mann hat mehr Spaß an Simracing als an Formel 1. Das hat man auch richtig gesehen.
Ich glaub's auch manchmal.
Der Mann, ganz ehrlich, der Mann könnte heute die Formel 1 verlassen, in die WEC gehen und der würde in der WEC alles auseinandernehmen.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Max Verstappen ist anders. Das ist einfach nicht nur ein Formel-1-Talent, das ist ein Motorsport-Naturtalent, sag ich mal. Ich glaube, der könnte in jede Rennserie gehen, in die er will, und der wäre unfassbar gut drin. Weil er einfach.
Vermutlich, ja. Vermutlich.
Weil er einfach dieses natürliche Talent hat, egal welches Auto der anfasst.
Eieieiei, Perke. Perke, bevor wir jetzt sagen, wir sind fertig, eine Sache habe ich noch. Und zwar.
Jetzt werde ich auch überrumpelt hier.
Ich habe von motorsport.com auf Insta nämlich einen geilen Post gesehen. Und zwar:
okay.
Describe the driver in one word, Vettel's choices.
Okay.
Ich gebe dir jetzt ein Wort und du gibst mir einen Fahrer dazu.
Aus das dem heißt, aktuellen der erste Formel 1 Fahrer,
nee, egal. Kann Alltime sein. Ich gebe jetzt einfach ein Wort und du gibst mir eine Quickfire-Antwort, was Scheiße. Auf dieses Wort passt. Okay?
Okay,
fangen wir an. Und dann sage ich dir im Nachhinein, was Vettel gesagt hat an der Stelle.
Ja.
Fangen wir an. Erstes Wort. Goat.
Schumacher.
Okay, Vettel hat Hamilton gesagt.
Was? Okay. Das finde ich verrückt.
So, dann Skill.
Skill würde ich wahrscheinlich. Ach, Charles Leclerc.
Okay. Vettel hat Verstappen gesagt.
Okay.
Dann Style.
Hamilton.
Er hat Russell gesagt.
Okay, muss ich mal drauf achten, was Russell so alles trägt.
Dann Talent.
Verstappen.
Leclerc hat Vettel gesagt.
Ja, habe ich die beiden getauscht. Na Mensch.
Fun, also Spaß.
Ricardo.
Norris hat Vettel gesagt.
Auch okay, kann ich auch mitleben.
Hunger, also wie hungrig bist du auf Erfolg und sowas etc.
Alonso.
Da seid ihr überein. Alonso hat Vettel gesagt.
Jawohl. Gibt's Doppelnennung? Kann man mehrere Fahrer doppelt nehmen?
Vettel hat nicht doppelt genommen.
Alles klar.
Dann Badminton.
Badminton. Okay. Ja. Badminton. Da gibt es doch die ganzen Leute in Monaco, die spielen doch immer Paddle-Tennis. Dann nehme ich einfach einen davon und dann sage ich jetzt einfach George Russell. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wen soll ich zu Badminton sagen?
Er hat Kimi Räikkönen genommen.
Ja, das ist okay. Cool.
Legende.
Keine Doppelnennung, ne? Hast du gesagt? Dann sag ich Senna.
Hat er auch. Auch Senna. Okay. Humor.
Dann sag ich da jetzt Lando Norris. Habe ich ja noch nicht benutzt.
Es war tatsächlich Jenson Button, den Vettel gesagt hatte.
Jenson Button.
Und Held.
Held.
Wer kommt bei Held dir in den Sinn?
Als erstes in mein Gedächtnis geschossen ist wahrscheinlich Romain Grosjean oder Niki Lauda. So, das sind die ersten beiden, die in mein Gedächtnis gekommen sind.
Das ist crazy. Vettel hat Schumacher gesagt bei Held.
Ach so, ja, okay. Ja, okay, ist auch. Ja, okay, verstehe ich auch, wie er da auf Schumacher kommt.
Ja, das war's.
Okay, war interessant.
Also, bisschen Quickfire hier gewesen noch schnell. Naja, sehr schön. So, Perke, ich würde sagen, da sind wir am Ende der Folge angekommen.
Jawohl.
Allerdings hören wir uns nicht erst am Donnerstag wieder zur Pre-Weekend-Show, sondern wir hören uns am Montag wieder. Was das am Montag ist, time will tell. Man weiß es nicht. Aber, Perke, ich würde mal sagen, was, wenn wir am Montag etwas Neues machen?
Na, da wäre was los, wa?
Das wäre schon crazy, wenn wir einfach was Neues machen. Aber wie gesagt, time will tell. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Man munkelt, wir haben vielleicht gerade sogar schon den Titel von etwas Neuem hier unauffällig gedroppt, ohne dass es jemand gemerkt hat. Aber das wird sich ja dann am Montag zeigen, nicht wahr?
Jawohl.
Na gut, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und unterstützt uns natürlich auch massiv. Danke an jeden, der also eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen hat. Es bedeutet uns sehr viel. Wir appreciaten es sehr. Ansonsten hören wir uns, wie gesagt, am Montag wieder. Bis dahin, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.